Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend wieder zum Salon um 6 begrüßen darf. Unser Gast heute Abend ist Gregor Taxacher. Er hat eine weite Reise hinter sich. Er ist aus Köln gekommen, hat es noch gerade geschafft. Die Bahn hat etwas Verspätung gehabt, aber es hat gereicht. Wir sind sehr froh, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie sind 1963 in Köln geboren worden. Sie haben katholische Theologie studiert, zeitweise auch Philosophie und Germanistik in Würzburg, Tübingen und Bonn. Sie haben 1993 promoviert, interessanterweise zu einem evangelischen Theologen, nämlich Karl Barth, und waren danach 10 Jahre tätig in der Erwachsenenbildung, dann als Journalist, und inzwischen arbeiten Sie in Dortmund an der Universität. Das sind aber alles nicht die Gründe, weshalb wir Sie heute Abend eingeladen haben. Wir wollen ja über Apokalypse sprechen, sondern das sind zwei Bücher. Das eine Buch heißt Apokalypse ist jetzt und ein anderes Buch heißt Apokalyptische Vernunft. Das eine ist 2010 erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt und das andere 2012 im Gütersloher Verlagshaus. Und Herr Taxmacher hat mir schon verraten, aber als wir uns vorhin kennengelernt haben, Sie haben ein paar Bücher von denen noch dabei, oder?
Da liegen noch ein paar. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal, weil wir es erwähnt haben, wenn ich mal nach Zürich eingeladen werde oder überhaupt in diese Schweizer Gegend, dann wegen Karl Barth. Aber jetzt ist es wegen der Apokalypse. Warum auch immer, was auch immer uns das sagen soll. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die sind mittlerweile vergriffen. Das geht heute im Verlagsgeschäft ganz schnell und deshalb sozusagen die Werbeunterbrechung, wer das nachher erwerben will. Also das Apokalypse ist jetzt dieses kleinere Büchlein. Der kann das so für 8 Franken gerne nachher mitnehmen.
Okay. Jetzt wollen wir über Apokalypse sprechen. Und wir haben dafür 45 Minuten, nehmen wir beide uns Zeit, hier miteinander zu sprechen. Und anschließend haben Sie noch genügend Zeit, nämlich mindestens 30 Minuten, um Ihre Fragen zu stellen, die Sie dann an Herrn Taxacher haben. Herr Taxacher, Apokalypse ist jetzt, das klingt dramatisch. Was meinen Sie denn eigentlich, wenn Sie das Wort Apokalypse verwenden?
Apokalypse ist jetzt, klingt dramatisch, soll es auch sein. Und es ist auch durchaus gewollt, dass bei diesem Ausdruck die meisten Menschen an so etwas wie Endzeit, Weltuntergang denken. Ich glaube, das Wort ist außerhalb der Theologie vor allen Dingen durch Hollywood bekannt, Apokalypse Now. Als Theologen weiß man, dass, oder auch wenn man mal Griechisch gelernt hat in der Schule, dass Apokalypsen eigentlich offenbaren, enthüllen, aufklären heißt, also etwas sehr, sehr Positives ist im Grunde genommen. Und dieser merkwürdige Doppelklang, dass es darum geht, etwas zu enthüllen, dass es um Wahrheit geht, um Offenbarung und gleichzeitig damit verbunden ist ein Blick auf das Ende. Das ist das, glaube ich, was das Spannungsvolle dieses Themas ausmacht. In unserem Zusammenhang, also in dem Zusammenhang, in dem dieses Buch geschrieben ist, wo es tatsächlich auch um unsere gegenwärtige Weltsituation geht, geht es eben im Grunde genommen um die Frage, riskieren wir einen Blick auf die Welt, der enthüllend ist, der entlarvend ist, der den Schleier sozusagen gewissermaßen wegzieht?
Also Ihnen geht es tatsächlich um diese beiden Seiten des Begriffs, um das Enthüllende, das Aufdeckende, das ist das eine. Der Wortsinn, den nehmen Sie ernst und sagen, damit will ich was anfangen. Aber andererseits sagen Sie, tatsächlich die Zeit, in der wir heute leben, das ist eine Endzeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wessen Endzeit meinen Sie eigentlich? Also in der Bibel war, wenn von Apokalypse die Rede ist, zunächst am Anfang mal einfach vom vielleicht Ende des Nordreichs die Rede. Ich nehme an, Ihnen geht es jetzt nicht einfach ums Nordreich, Ihnen geht es nicht um den ersten FC Köln. Was meinen Sie, oder von wessen Endzeit sprechen Sie, wenn Sie sagen, wir leben in einer apokalyptischen Situation?
Das ist eine Diagnose, die zunächst mal anthropozentrisch ist. Anthropozentrisch in dem Sinne, also wenn man an Apokalypsen in diesem alten Sinne denkt, an die alten Schriften, die als Apokalypsen bezeichnet werden, die berühmteste im Neuen Testament, mit dem unsere Bibel endet, die geheime Offenbarung, dann fallen da ja die Sterne vom Himmel und es gibt kosmische Katastrophen und wir sagen dann eben auch Weltuntergang. Nun wissen wir alle aus der ökologischen Bewegung, es gab, ich weiß nicht, ob es hier mal in Deutschland gab, es diesen Spruch, die Natur braucht uns nicht, wir brauchen die Natur. Also das heißt, wir wissen, dass wir Menschen glücklicherweise nicht in der Lage sind, die kosmischen Zusammenhänge irgendwie auseinanderzusprengen. Wir wissen aber mittlerweile, es gibt einen säkularen Begriff, einen wissenschaftlichen Begriff, der im Grunde genommen dasselbe auf eine säkulare Weise sagt. Das ist der im Moment sehr gebräuchliche, oder ist inzwischen sehr gebräuchlich geworden, der Begriff Anthropozän, der im Moment mittlerweile auch durch die Zeitungen geistert. Als ich damals das Buch geschrieben habe, 2012 kam es raus, war der noch sehr selten. Ich habe das aber in den Mittelpunkt gestellt, damals schon. Anthropozän meint ja, wir befinden uns in einem erdgeschichtlichen Zeitalter, in dem der Mensch sozusagen die gesamte geologische, atmosphärische Situation der Erde bestimmt. Und damit im Endeffekt natürlich auch seine. Also das Merkwürdige ist, in den alten biblischen Texten, auch außerbiblischen, apokalyptischen Texten, da geht es darum, dass irgendwie der Menschheit aus irgendeiner Grund, der gar ausgemacht wird. Die moderne Situation ist die, dass wir es selber sind, die das können. Und darüber als Theologe nachzudenken, was es heißt, dass wir in einer Situation angekommen sind, die man sich biblisch immer nur ganz mythologisch vorstellen könnte. Das sind ja für uns mythologische Bilder, dass es irgendwie einen inszenierten, vielleicht göttlich inszenierten Weltuntergang gibt, ein Ende der Menschheit. Wir wissen aber nicht erst seit der ökologischen Krise, wir wissen seit der Wasserstoffbombe, ne? Wir wissen im Grunde genommen seit Mitte des Jahrhunderts und leben damit, dass die Menschheit für sich selber verantwortlich ist. Wieso? Das in ein Bild gebracht, wie plötzlich sich zu entdecken, wir sitzen im Cockpit sozusagen unserer Erde und man sagt uns plötzlich, Autopilot geht nicht mehr, ihr müsst übernehmen. Und das habt ihr selber euch sozusagen eingebrockt.
Also Endzeit bezieht sich auf die Zeit des Menschen.
Ja, Endzeit bezieht sich auf die Zeit des Menschen. Wenn wir nicht mehr da wären, würden uns jetzt Physiker, Biologen alle belehren, würde es sicher trotzdem weitergehen, auch ohne uns würde es weitergehen. Aber unsere Perspektive ist notwendigerweise, denke ich, zunächst mal eine anthropozentrische, was nicht heißt, dass sie in einem engen Sinne anthropozentrisch ist. Darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Denn natürlich bedeutet unsere ökologische Verantwortung mittlerweile eine Verantwortung weit über die Menschen hinaus. Wir sind ja zunächst mal dabei, Stichwort Artensterben, wir sind ja dabei, eine ganze Biosphäre umzukrempeln und auch unterzuwirtschaften. Mhm. Aber im Kern wird das natürlich auf uns zurückschlagen.
Okay. Jetzt ist Ihr Buch 2012 erschienen und Sie haben damals geschrieben, Apokalypse ist jetzt. Ich habe mir am Anfang mal überlegt, ob ich das Gespräch schon suffisant so damit einleiten sollte. Herr Taxach, warum sitzen wir überhaupt noch hier? Sie haben 2012 geschrieben, Apokalypse ist jetzt. Was ich damit sagen will oder fragen will, ist eigentlich, was meint dieses Jetzt?
Ja, was meint dieses Jetzt? Dieses Jetzt ist natürlich kein, und damit unterscheide ich mich von den anderen Apokalyptikern, sage ich mal, die auch noch in weiten Kreis der Kirchen oder der christlichen Konfessionen rumlaufen. Ich beziehe mich natürlich nicht auf fundamentalistische Konstruktionen von Apokalypse. Also das ist ja beliebt, immer bei bestimmten fundamentalistischen Gruppen irgendwie angeblich biblisch begründet, ein Datum auszurechnen und zu sagen, dann wird der Weltuntergang kommen. Das ging glücklicherweise meistens schief. Also bis jetzt ging es immer schief, sagen wir so. Wenn ich Apokalypse ist jetzt sage, dann ist klar, dass ich mit diesem Jetzt nicht irgendwie eine Sekunde meine, ne, die man datieren kann, denn dann säßen wir nicht mehr hier oder ich hätte Unrecht, was natürlich viel schöner wäre. Sondern mit dem Jetzt ist eben gemeint, diese Endzeit ist irreversibel. Das Jetzt hat begonnen. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, wann das genau war. War das 1950 oder war das schon Anfang des 20. Jahrhunderts? Genauso wie die geologischen Gesellschaften ja ernsthaft darüber diskutieren, wann hat das Anthropozän begonnen? Wie sollen wir das definieren? Das heißt, mit Apokalypse ist jetzt, meine ich zunächst mal die Zeitdiagnose, also jetzt noch ganz abgesehen von der Theologie, meine ich zunächst mal einfach die Zeitdiagnose, Apokalypse, das heißt sozusagen stillgestellte Endzeit, auf Dauer gestellte Endzeit, ist eben seit dem, jetzt nicht genau berechenbaren Zeitpunkt, seitdem die Menschheit sich bewusst geworden ist, dass sie diese Verantwortung für sich selber hat. Also, dass sie sich selber wegsprengen kann oder dass ihr Wirtschaften, wie es ganz normal abläuft, wenn es so weitergeht, das ist ja eine völlige Umstellung der Perspektive, dass wir sagen müssen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir nichts ändern, dann werden Lebensverhältnisse der Menschheit katastrophal werden.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, damit ich es genau verstehe. Sie würden also sagen, Apokalypse hat in dem Moment begonnen, wo der Mensch in der Lage ist, der Menschheit selbst ein Ende zu setzen?
Ja.
Also einfach, ist es allein die Fähigkeit, das zu tun, oder ist es noch mehr? Das ist jetzt das, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Es könnte ja auch, oder ob es heißt, in dem Moment, wo der Mensch angefangen hat, sich seiner eigenen Existenz ein Ende zu setzen.
Naja, wann er angefangen hat, seine eigene Existenz ein Ende zu setzen, ist eine sehr schwierige Frage, wo man unter Umständen in der Geschichte sehr weit zurückgehen müsste. Ich habe mich viel dann auch noch nach diesen Büchern mit Geschichtstheologie und Geschichtsphilosophie beschäftigt, was man auch tun kann. Ich meine tatsächlich den Zeitpunkt, seitdem uns das bewusst ist, bewusst sein kann, und seitdem wir deshalb damit umgehen müssen. Wir können das nicht mehr zurücknehmen. Es ist immer so, wenn Sie sich erinnern, ich glaube, bevor, das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, obwohl es ja immer noch da ist und möglich ist, in der Zeit des Kalten Krieges war immer diese Frage, drückt mal jemand auf den Knopf? Diese Fähigkeit ist ja weiterhin da. Wir hoffen und glauben nur, dass es politisch nicht ganz so an der Tagesordnung ist, wie das in den 70er, 80er Jahren schien oder auch tatsächlich war. Aber die Fähigkeit können wir nicht mehr zurücknehmen. Die wäre selbst dann da, wenn Abrüstung besser funktionieren würde, als sie faktisch funktioniert. Die Arsenale sind ja alle da und sie können auch jeweils wieder aufgerüstet werden. Das heißt, wir kommen sozusagen aus dieser Situation. Wir sind in einer Situation, in der wir eigentlich immer sagen, wir retten ständig die Menschheit. Deshalb ist das ja auch fast zu so einer, ne, gerade mal eben die Welt retten. Das wäre früher ein sinnloser Ausdruck gewesen. Also bis ins 19. Jahrhundert hinein, die Welt retten, das wäre ein theologischer Ausdruck gewesen. Das hätte man Jesus Christus zugeschrieben. Aber sich zum Projekt machen, zu sagen, wir müssen die Welt retten, seitdem wir das aber wissen, müssen wir permanent die Welt retten. Und wir kommen aus dieser Situation noch nicht mehr raus. Und das nenne ich eine apokalyptische Situation.
Also allein schon die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu vernichten, begründet gewissermaßen apokalyptische Situation. Das ist für mich noch wichtig. Und für mich stellt sich so die Frage, ist jetzt eigentlich, eben wenn man sagt, Apokalypse ist jetzt, dann denkt man eigentlich vielleicht beim Lesen, oder so habe ich es zumindest zunächst auch gelesen, ui, die Situation ist eigentlich immer dramatischer geworden in den letzten 60, 70 Jahren. Jetzt könnte ich sie so verstehen, und ich frage einfach nochmal zurück, ob ich sie wirklich richtig verstanden habe, dass man sagen könnte, ja, also seit ungefähr 1950 sind wir in der Situation, so etwa seit Hiroshima oder so ist der Mensch in der Lage, und seitdem brauchen wir auch James Bond in Filmen und so weiter, hat er eine Karriere gemacht. Aber eigentlich wechselt das mal, also die Dramatik der Situation. Sie haben eben mal schon die 70er, 80er Jahre angesprochen. Vielleicht haben wir damals in einer weitaus apokalyptischeren Situation gelebt als heute. Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich habe das Beispiel, ist ja mehr als ein Beispiel, oder den Aspekt der atomaren Bewaffnung genommen, weil man an dem diesen Aspekt besonders deutlich machen kann. Also diesen Aspekt, dass wir ständig in der Situation sind, es kann passieren. Um aber das katastrophale Gefälle deutlich zu machen, glaube ich, muss man sich eher, und das tut mein Buch auch wesentlich mehr, ich beschäftige mich nicht so sehr mit dieser friedenskriegspolitischen Geschichte, als vielmehr mit der sozialen und ökologischen Lage der Welt. Und da gilt für mich, und da würde ich sagen, es ist dramatischer, als zu sagen, naja, wir sind in der Situation, man konnte tatsächlich, dem Atomkrieg kann man bis heute gegenüber sagen, er kann passieren, aber wenn wir es einigermaßen vernünftig anstellen, wenn wir die Trumps und ähnliche dieser Welt irgendwie immer wieder glücklich überstehen, dann kann es ja auch nie passieren. Was unsere ökologische Weltsituation angeht, glaube ich, ist der Aspekt noch dramatischer. Und zwar deshalb dramatischer, weil die Normalität katastrophalen Charakter annimmt. Also alle Ökologen, die uns, was Klimaveränderung, was Ressourcenverbrauch, was Artensterben angeht, belehren, die sagen uns ja eben immer diesen Satz, wenn ihr so weitermacht wie bisher, wenn ihr nichts ändert, dann werden wir in eine katastrophale Situation kommen. Und ich glaube, das ist auch das Apokalyptische an der Situation, dass wir jetzt plötzlich sagen müssen, wenn wir nichts ändern, wird es schlimm. Normalerweise, Katastrophenängste in der Geschichte waren immer Ängste, es passiert was. Die Normalität ist das Sichere, zum Beispiel Frieden, und der Krieg ist ihre Störung. Ich glaube aber, wir sind in einer Situation, in der die Normalität die Störung ist, in der wir ständig darüber diskutieren, wir müssen uns radikal ändern. Was passiert auf jeder Umweltkonferenz, dass sich die Staaten darüber unterhalten. Und deshalb ist es ja so schwierig, dass Sie sagen, wir müssten eigentlich unser Wirtschaften, unsere Art Energie zu gewinnen. Ich muss die ganzen Dinge nicht ausführen, denn Sie kennen die täglich aus der Zeitung. Wir müssen da radikal was ändern. Und dann gucken wir immer, und ich muss jetzt manchmal denken, wenn ich dieses Buch sehe, das jetzt eben schon ein paar Jahre alt ist, da wird eben über ein paar andere Klimagipfel geredet. Das folgten denen danach welche. Aber leider muss ich sagen, ich behalte in der Hinsicht ja ungern recht. Also ich glaube, Apokalyptiker sind, wenn sie keine Idioten sind, Menschen, die immer hoffen, dass sie nicht recht haben oder nicht recht behalten. Aber wenn ich das so nachvollziehe, was ich damals gerade so als die letzten aktuellen Daten genommen habe und was ich dann fortschreibe, was jetzt 8, 10 Jahre später gesagt wird, dann fürchte ich, bis jetzt habe ich leider noch recht behalten. Das bin ja nicht ich, das sind ja die, die ich da zusammenträge an Daten. Ich selbst bin ja kein Fachmann, ich bin Theologe, ich bin kein Fachmann dieser Entwicklungen. Aber wenn man sich die Daten anguckt und realisiert, dann muss man sagen, das ist genau unsere Situation. Die Normalität ist das Katastrophale. Und die Änderung ist das, was die Welt noch retten kann.
So in ökologischer Hinsicht ist das ja auch etwas, was... Ja, was man in der Tat heute sehr viel liest und was was plausibel erscheint, übrigens auch ein Grund, muss ich ehrlich sagen, warum wir Sie eingeladen haben, weil wir gedacht haben, da ist jemand, der hat sich aus theologischer Sicht mit diesem Thema beschäftigt und in der Tat hat man ja den Eindruck jetzt heute, wenn man die Zeitung aufschlägt, wir erleben etwas Dramatisches, oder? Ein anderer Aspekt, den Sie in Ihrem Buch, wenn ich Sie recht verstehe, aber auch stark machen, ist, dass Sie sagen, das ist nicht nur einfach eine ökologische Geschichte, sondern Sie sagen, auch in sozialer Hinsicht entwickeln sich die Dinge so, dass ich meine, von einer apokalyptischen Situation sprechen zu müssen. Und jetzt versuche ich Sie mal ein bisschen herauszufordern oder frage einfach mal ein bisschen kritisch. Ich habe eher den Eindruck, dass ich, seit ich aufgewachsen bin, seit den 70er Jahren, gerade in sozialer Hinsicht ganz viel zum Guten entwickelt hat. Was bringt Sie dazu zu sagen, dass sich nicht nur in ökologischer, sondern auch in sozialer Hinsicht so vieles zum Schlechten entwickelt hat?
Also zunächst mal, natürlich, ich teile Ihren Eindruck. Ich glaube, wir alle, die wir hier sind, teilen diesen Eindruck. Ich mache mir das selber immer klar mit dieser schlichten Frage, wolltest du irgendwie in einem anderen, früheren Jahrhundert gelebt haben? Weil du sagst, ja, die Zeit ist heute so apokalyptisch. Und ich sage, selbst wenn ich keine Zahnschmerzen habe, denke ich mir, es gibt kein Jahrhundert, in das ich mich zurückwünsche. Wenn ich Zahnschmerzen habe, weiß ich es ganz genau. Also natürlich hat sich gerade für uns hier in unseren Breiten sehr, sehr vieles zum Besseren gewendet. Das nennen wir im Allgemeinen Fortschritt. Und es wird niemand leugnen können, dass es echten Fortschritt gibt. Ich glaube aber, dass gerade in diesem Fortschritt eben auch eine katastrophale Dialektik eingebaut ist, um es mal so auszudrücken. Und um es jetzt nicht zu theoretisch zu machen, warum sage ich, auch die soziale Situation ist eine katastrophale Situation, weil unser Lebensmodell global nicht funktioniert. Und deshalb ist es auch sozial ein absolut, auch jetzt im moralischen Sinne, aber auch eben im rein funktionalen Sinne, ein katastrophales Modell. Ich nenne das in dem Buch in einem Kapitel die Lüge von der Entwicklung. Sie alle wissen, wir teilen traditionell die Welt ein in entwickelte Industrieländer, das sind wir, und in Entwicklungsländer. Und Fortschritt macht man dann daran fest, dass man von Schwellenländern spricht. Das sind also die, die eben auf der Schwelle des Fortschritts sind, die sich allmählich aus dieser Situation rausentwickeln. Und eine Zeit lang, lange Zeit, hat man das Entwicklungsmodell global, also die Optimisten haben das, sag ich mal, das Entwicklungsmodell so gesehen. Natürlich geht es denen da schlecht in Afrika, aber wir machen ja Entwicklungspolitik und das sind Entwicklungsländer, das definiert ja, die sind auf dem Weg zu dem, wo wir sind. Sie müssen sich aber nur angucken, wie wir heute die Schwellenländer wahrnehmen. China zum Beispiel, Indien, Brasilien, ne? Die Länder, von denen wir sagen, ja, die sind auf so einem, die nehmen wir wahr als eine immense, katastrophale Bedrohung. Und zwar nicht nur, dass, weil sie unsere Konkurrenz sind, sondern weil wir begreifen, wenn die alle auch so Auto fahren wollen wie wir, wenn die alle auch so viele Ressourcen pro Kopf verbrauchen wollen wie wir, dann können wir unseren, wie nennt sich dieser immer, dieser Earth Overshot Day, der jedes Jahr ein bisschen nach vorne verlängert wird. Ne, das ist der Tag, an dem das Fachleute rechnen das aus, an dem wir sozusagen im Grunde schon über unsere Verhältnisse leben, wo wir im laufenden Jahr schon nicht mehr nachhaltig sind, weil wir mehr verbrauchen und mehr Umwelt schädigen, als wir in dem Jahr noch gut machen können. Der liegt, ich glaube, wir hatten den jetzt schon. Mhm. Soweit ich weiß, lag der jetzt irgendwann schon Ende April oder Anfang Mai. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren lag er noch im Sommer. Jetzt stellen Sie sich vor, unser Modell von der Entwicklung, also der Fortschritt auch für Afrika, der Fortschritt auch für ganz Lateinamerika und für die armen Länder in Asien, der würde nach unserem Entwicklungsmodell funktionieren. Wo würden wir denn dann diesen Overshirt Day haben? Das heißt, das meine ich mit Lüge der Entwicklung. Wir sagen den Armen dieser Welt, wir würden ihnen dabei helfen, so zu werden wie wir, und wissen aber, die dürfen das gar nicht. Das heißt, es sind ja eigentlich wir, die wir uns ändern müssen. Also das Katastrophale liegt darin, wir bräuchten ein Konzept, wie man global leben kann, wie die bald geschätzten 10 Milliarden auf dieser Welt global leben können und dann auch in einer einigermaßen gerechten Verteilung. Ich meine, das, was wir jetzt erleben als sogenannte Flüchtlingswellen und so, hat ja ganz viel damit zu tun, dass es da einen osmotischen Prozess gibt, weil die Unterschiede so katastrophal sind. Und damit sind wir wieder bei der gleichen Botschaft wie bei dem Ökologischen. Also wir kommen von der sozialen Analyse zu der gleichen Botschaft wie von der Ökologischen, nämlich die, dass wir es sind, die an unserem Modell zu leben sehr grundsätzlich etwas ändern müssten, wenn wir nicht in eine sehr katastrophale Zwickmühle kommen.
So. Also das heißt nur, dass ich es auch wieder richtig verstehe. Es sind nicht eigentlich, dass Sie sagen, wir haben jetzt so gewaltige soziale Spannungen aufgebaut, beziehungsweise die Menschen in eben Indien oder China, das wären jetzt auch die Beispiele, die mir eingefallen sind, denen geht es so viel schlechter, als es noch vor vielen Jahren ging, sondern das Problem besteht eigentlich eher darin, dass unser Entwicklungsmodell dazu führt, dass es denen vielleicht in sozialer Hinsicht schon besser gehen mag, aber dieses Entwicklungsmodell, was wir haben, und die Fortschritte, die Sie durchaus dort auch sehen, führen dazu, dass wir eigentlich wieder uns in ökologischer Hinsicht eben in eine Krisensituation hineinlaufen.
Ja, im Kern ja. Natürlich gibt es das Problem der riesigen sozialen Ungleichheit. Und es gibt große Diskussionen darüber, dass diese soziale Ungleichheit auch steigt. Andererseits wird man nicht leugnen können, dass in vielen Ländern, auch sogenannten armen Ländern, jedenfalls absolut gemessen, Lebensstandard, so zynisch das manchmal klingt, wenn man sich anguckt, wie die Menschen dort leben, aber objektiv tatsächlich gestiegen ist. Ja? Deshalb reden wir ja von sowas wie Schwellenländern und so. Also ich glaube schon, dass auch die soziale Ungleichheit, ich glaube, dass beides miteinander zusammenhängt. Die soziale Ungleichheit ist ein riesiges Problem. Aber vor allen Dingen ist es eine Lebenslüge zu glauben, wir können die soziale Ungleichheit in der Weise lösen, dass irgendwann mal alle sozusagen so leben wie wir. Und deshalb ist der Kern des Problems tatsächlich nicht die Ungleichheit, obwohl ich glaube, dass die Ungleichheit auch in diesem System eingebaut ist.
Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit ziemlich säkular uns miteinander unterhalten, aber wir haben einen Theologen eingeladen. Und Apokalypse, weiß ich, ist für Sie nicht einfach nur ein säkularer Begriff, wo Sie Apokalypse mit Endzeit identifizieren, sondern Sie sagen, es hat für mich durchaus auch eine theologische Komponente, ist ein theologischer Begriff. Können Sie uns erklären, was Sie damit meinen?
Also zum einen oder zum ersten, ich will sagen, natürlich bin ich als Theologe kein Fachmann für alles das, worüber wir gerade geredet haben. Ich habe aber über die Hälfte des Buches erstmal mich mit diesen ganz säkularen Themen beschäftigt. Das bedeutete ziemlich viel Recherche. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich zunächst mal gemacht, weil es mich gepeinigt hat, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir, deshalb heißt der Untertitel auch vom Schweigen der Theologie, dass wir in der Theologie und in den Kirchen die einschneidendsten Probleme dieser Welt, die die Menschen wirklich umtreiben, dass wir glauben, zu denen haben wir nichts zu sagen, weil das irgendwie nichts mit dem Glauben zu tun hat. Das war für mich die Herausforderung, zu sagen, wir müssen doch dazu etwas zu sagen haben, wenn dann, sonst können wir gleich einpacken, sonst haben wir also den totalen Relevanzverlust, wie man das dann so nennt. Inhaltlich hat es deshalb etwas damit zu tun, weil das Merkwürdige doch ist, dass wir in unseren biblischen Glaubensquellen, sozusagen in unserem Kanon, haben wir apokalyptisches Denken. Wir haben schon vor den Apokalypsen im inneren Sinn haben wir prophetisches Denken. Wir haben durch die Bibel quer durch einen ganz großen Cantus Firmus, der sich genau damit beschäftigt, natürlich vormodern, aber der sich genau damit beschäftigt, was sind die katastrophalen Normalitäten der menschlichen Geschichte und in welchem Verhältnis stehen die zum Willen Gottes, um es mal sehr schlicht theologisch auszudrücken. Das ist Deshalb habe ich auch diesen Begriff apokalyptische Vernunft geprägt. Das ist aus meiner Sicht sogar so etwas wie das Alleinstellungsmerkmal der biblischen Religion. Religion hat ja meistens, und wir denken das oft auch so, Religion hat mit den ewigen Wahrheiten zu tun. Religion hat mit dem Überweltlichen zu tun, mit dem, was sich nicht ändert sozusagen. Wenn man dann die Bibel aufschlägt, stellt man fest, lauter Geschichtsbücher, lauter Propheten, die sich mit Politik beschäftigen. Ja? Also das heißt, wir haben eine kanonische Schrift, auf die unser Glaube aufbaut, die genau darauf immer ihren Fokus setzt, auf die Frage, was ganz real in der Welt passiert und was das eigentlich mit dem Willen Gottes zu tun hat. Und das ist mein Anfangspunkt zu sagen, dann, wenn dem so ist, dann ist die Herausforderung an die Theologie, ich bin katholischer Theologe, auch wenn ich mich mit Karl Barth beschäftigt habe, im Zweiten Vatikanum wurde das als Auftrag an die Christen formuliert, vor allen Dingen an die Theologen formuliert, Deuten der Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums. Das ist der Grundauftrag an das Denken im Christentum. Die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten. Das heißt also, das hat, glaube ich, sogar Karl Barth mal so gesagt, mit der Bibel die Zeitung lesen. Und dann ist mir eben aufgefallen, das tun im Allgemeinen, wenn es um Apokalypse geht, tun das die Fundamentalisten, um es mal sehr plakativ zu sagen. Das tun Kreise, die sich im Grunde genommen die biblizistisch unterwegs sind und die dann glauben, ich kann die Bibel aufschlagen und da steht was Schreckliches und das kann ich dann ausrechnen, nicht? Und dann so. Und das wissen wir alle, denke ich, sind uns einig, das ist ein mythologisches, fundamentalistisch-biblizistisches Denken, das so nicht funktioniert, das so auch schlicht hermeneutisch falsch ist. Das habe ich gefragt, aber heißt das, dass wir gar nichts dazu sagen können? Ich glaube, dass die Theologie über weite Strecken die apokalyptischen Schriften so in die Schmuddelecke gestellt hat. Mhm. Da wollen wir nicht so richtig ran. Alles diese schrecklichen Bilder, alles so ein böser Gott, wir wollen doch den lieben Gott des Evangeliums und Jesu verkünden. Und gerade damit haben wir sehr viel Relevanzverlust erlitten, weil wir ständig so einen nur weichgespülten Glauben verkünden, der mit der Welterfahrung der Menschen nur noch wenig zu tun hat.
Jetzt frage ich mal ganz direkt und vielleicht auch ein bisschen salopp, was hat denn der liebe Gott mit dem zu tun, was wir im Augenblick erleben und was Sie aus Apokalypse beschreiben?
Wenn Sie sich das habe ich versucht zu analysieren, was ist eigentlich das Grundmodell, wie prophetische Überlieferung, gerade auch schon im sogenannten Alten Testament, die Weltlage analysiert. Und dann komme ich eben zu einem Grundbegriff, der sich dort immer durchzieht. Auch so ein Grundbegriff, den wir eher in die theologische Schmuddelecke gestellt haben, den auch Prediger nicht gern in den Mund nehmen, nämlich das Wort des Gerichts. Propheten reden ständig vom Gericht. Was heißt das? Natürlich tun sie das, und das ist dann wieder das Einfallstor für fundamentalistische Deutungen, natürlich tun sie das in einer vormodernen Weise. Das heißt, sie sagen, Gott kommt zum Gericht, Gott schlägt rein. Wenn man aber genauer liest, geht es auch in den prophetischen Geschichten eigentlich immer darum, dass der Mensch sich die Folgen seines eigenen Handelns einhandelt. Nicht? Wenn Sie die ganze Geschichte Israels, übrigens auch das etwas, was für mich ein Alleinstellungsmerkmal unserer Glaubensüberlieferung ist, das Bundesvolk Israel hat eine Geschichtsschreibung ausgebildet, die grundlegend eine Geschichtsschreibung gegen sich selbst ist. Also die Griechen alle umlegen, die Ägypter, die Babylonier, die haben alle eine Triumphgeschichte geliefert. Also die haben immer ihre großen Taten aufgeschrieben, ihre Heldenkriege und so. Und was macht Israel, wenn sie die Bücher Samuel, die Bücher der Könige lesen, also die Hauptgeschichtsschriften des Alten Testaments? Israel versucht zu erklären, warum es gescheitert ist. Wir wissen auch in der historisch-kritischen Forschung, die biblischen Schriften über die Geschichte Israels sind geschrieben aus dem Rückblick einer Katastrophe. Dessen, was wir so babylonisches Exil nennen, des Scheiterns dieses Staates. Der König ist weg, der Tempel ist zerstört, wir sind Untertanen fremder Imperien. Warum ist das so? Und die ganze prophetische Geschichtsschreibung der Bibel kreist eigentlich um diese Frage, warum ist das so? Und die Antwort ist, das ist uns zum Gericht geschehen. Jetzt können wir erstmal sagen, das ist eine sehr mythologische Antwort oder vielleicht auch eine sehr moralisierende, so, ne, mir geht's schlecht, also bin ich schuld. Aber so naiv geht das gar nicht, sondern es wird dann genau geguckt, wie ist deshalb, machen Sie Geschichtsschreibung. Und die Diagnose, wenn ich sie in modernen Worten ausdrücke, ist die Diagnose, Gott hat mit uns was Gutes vorgehabt. Er hat uns die Tora am Sinai gegeben. Er hat uns gesagt, wenn Sie das im Buch Deuteronomium lesen, dir ist gesagt, wie du leben kannst. Dir ist gesagt, was gut ist. Du konntest das tun. Du ist das Kollektiv Israel gemeint. Du hast das über Jahrhunderte aber nicht getan. Du hast dich in ganz andere Dinge verstrickt. Und deshalb handelst du dir im Grunde genommen die Folgen deines eigenen Handelns ein. Also ich würde entmythologisierend sagen, Gericht ist nicht, wenn der liebe Gott kommt und Blitze schickt, sondern Gericht ist, wenn er uns machen lässt. Wenn er uns selber überlässt. Das wollen wir ja auch. Wir wollen ja gerne uns selbst überlassen wollen. Wir wollen selber machen. Und das kommt dann dabei raus. Das ist die sehr gesellschafts- und geschichtskritische Sicht. Und die Apokalyptiker, die nach den Propheten kamen, also wir wissen, die apokalyptischen Schriften sind dann in der hellenistischen Zeit, in den letzten Jahrhunderten vor Christus entstanden, die gehen nochmal einen Schritt weiter und deuten das dann universalhistorisch. Das hat den Grund, weil so die Sternstunde der Apokalyptik schlägt nach den Alexanderzügen. Also als Alexander der Große die ganze Welt, die damalige ganze bekannte Welt eroberte und alles in den sogenannten Hellenismus eingemeindete, wir haben fast so etwas wie eine antike Globalisierung. Und in dieser Situation, auch das ist, fasziniert mich, haben prophetische, theologische Denker in Israel gesagt, es reicht jetzt nicht mehr dazu reflektieren, wie es uns in Israel geht, sondern wir müssen das sozusagen universalisieren und fragen, was passiert da in der Welt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht aus Ihrem Bibellektüre erinnern, was dann so im Buch Daniel und so passiert. Da kommen dann diese merkwürdigen apokalyptischen Bilderwelten mit diesen Monstern, die aus dem Meer steigen und die sich immer überbieten und die sich gegenseitig zerstören und der Nächste ist dann noch schrecklicher als der Nächste. Historisch kritisch wissen wir, wer da gemeint ist. Man kann das recht gut deuten und sehen, dass dort die Imperien, die sich ablösen, die Assyrer, die Babylonier, die Perser und schließlich dann Alexander der Große, dass die gemeint sind. Im Neuen Testament wird es fortgeschrieben, bekanntlich die Hure Babylon, die in der Apokalypse auftritt, ist Rom. Das heißt, es wird im Grunde genommen verschlüsselte Imperialismuskritik betrieben. Und das fasziniert mich daran. Ich sage, unsere Schriften sind ein Modell, wie man theologisch kritisch tatsächlich mit Zeitsituationen umgehen kann. Wie man Zeitsituation und Wille Gottes dialektisch und kritisch aneinanderhalten kann.
Also, um das auch nochmal richtig für mich klarzukriegen, das heißt, das Gericht Gottes zeigt sich darin, dass er den Menschen einfach machen lässt und weiter diesen Unsinn oder sein verhängnisvolles Verhalten fortführen lässt und eigentlich nicht eingreift. Darin zeigt sich Gottes Gericht. Ist das richtig verstanden?
Ja, im Prinzip ist das richtig verstanden. Auch so eine altmodische Kategorie wie Gericht. Also biblisch heißt das ja immer Gehorsam. Es geht immer darum, ist Israel gehorsam? Daraus haben Christen gerne immer so ein Überlegenheitsbewusstsein gegenüber dem Judentum entwickelt. Es geht da immer nur ums Gesetz und um die Gebote und so. Und nicht um die Gnade. Ich halte das für grundfalsch, also diese Entgegenüberstellung. Sie müssen nur ins Neue Testament reingucken und sehen, wie viel bei Jesus von Gericht gesprochen wird. Bis ins Johannesevangelium, wo es dann heißt, das ist das Gericht, dass er in die Welt gekommen ist. Da ist ja so etwas drin. Also das heißt, wenn offenbar wird, jetzt sind wir wieder bei dem Wortbegriff Apokalypsein, offenbaren. Wenn offenbar wird, wie unsere gängige Praxis sich gegenüber dem Willen Gottes verhält, dann wird offenbar, wie falsch diese Praxis ist. Dann wird, ein anderes Beispiel vielleicht noch, ich bin da sehr biblisch unterwegs, der Gottesknecht im Buch Jesaja, der ja auch so eine Grundfolie für die frühen Christen wurde, das Leiden Christi zu deuten. Von diesem Gottesknecht, da heißt es, der war hässlich, der war geschlagen, der war krank und am Ende wurde er sogar verurteilt, keiner wollte ihn haben. Und als es dann soweit ist, entdecken wir plötzlich, sagen dann diese Zuschauer sozusagen, da war Jesaja, das war wegen uns, wegen unserer Sünden. Daraus hat das Christentum so einen merkwürdigen Vergebungsmechanismus gemacht. Jesus musste leiden, damit uns vergeben wird. Ich glaube, im Kern ist das tatsächlich auch eine prophetische Botschaft. Im Sinne von, wenn jemand, und das ist ja das Modell Jesus, wenn jemand auf Erden wirklich den Willen Gottes lebt, dann geht es ihm so. dann passiert das mit ihm. Warum denn? Offensichtlich, weil unsere Verhältnisse so sind, dass das dem Knecht Gottes passiert. Und dann müssen wir uns fragen, wie sind unsere Verhältnisse?
Mhm. Herr Daxer, jetzt muss ich Sie noch etwas anderes fragen. Sie machen ja vor, das haben wir schon gemerkt, vor theologisch unpopulären Begriffen nicht halt, oder? Sie gebrauchen den Begriff der Apokalypse, Sie nehmen auch den Begriff des Gerichts und versuchen ihn produktiv zu verwenden. Jetzt gibt es auch einen dritten Begriff, der mir aufgefallen ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, vor dem Sie auch keine Scheu haben, das ist der Begriff der Erbsünde. Sie sagen, auch den brauche ich, muss ich brauchen, wenn ich die Situation der Gegenwart theologisch richtig deuten will. Was meinen Sie damit?
Ich würde da vorsichtiger sagen, das, was damit ursprünglich gemeint ist, muss ich brauchen. Den Begriff selber mag ich auch nicht, weil er schlicht falsch ist. Weil die Geschichte mit dem Erben ist falsch. Also wir denken dann ja an Genetik. Und ich könnte das jetzt theologiegeschichtlich ein bisschen ausführen. Wir wissen, diese Art von Erbsündenlehre hat uns da, wie wir katholisch sagen, der heilige Augustinus eingeschenkt, der da zudem noch einen mächtigen Sexualkomplex hatte und bei dem im Grunde genommen dann sozusagen tatsächlich so ein Modell ist von Sünde, die vererbt wird. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. In der Bibel kommt der Begriff nicht vor. Die Sache kommt aber vor. Paulinisch, ich bin versklavt unter die Sünde, solche Ausdrücke. Oder etwas, was auch wieder ganz uns sehr fremd ist, die Rede in der Bibel von den Mächten und Gewalten. Die Mächte und Gewalten, die sich dann konkret zum Beispiel darin äußern, warum auch wieder sowas Unpopuläres oder uns sehr merkwürdig vorkommendes, warum ist Jesus ständig mit Dämonenaustreibungen beschäftigt? Ne? Das wird oft damit konnotiert, diese Mächte und Gewalten. Und es gibt, man kann auch historisch kritisch erforschen, dass das in der apokalyptischen Überlieferung ganz stark gemacht wurde. Was steckt dahinter? Ich meine, nicht nur ich, sondern ein paar andere Theologen, die sich damit beschäftigt haben, auch. Das ist wiederum eine mythologische Ausdrucksweise, eine bildhafte Ausdrucksweise für das, was wir heute Systemzwang nennen. Dass wir erfahren, Sünde, Schuld, auch das, was uns das Gericht einbringt, ist ja nicht etwas, was ich nur individuell moralisieren kann. Übrigens, dann sind wir wieder ganz am Anfang. Das ist ja etwas, was auch in der Ökodiskussion ständig passiert. Ja? Also wir sind in einer schrecklichen ökologischen Situation, also verbrauch nicht so viel Plastik, schalt deine Heizung runter, iss vegan. Das heißt, wir werden plötzlich moralisch überfordert. Wir versuchen uns entsprechend der Einsicht der Situation gerecht zu verhalten und stellen fest, es überfordert uns total. Sie können, für mich ein sehr starkes Bild ist, aber es ist kein Bild, eine Realität ist, was können Sie noch kaufen, ohne, wenn Sie genug wissen, ohne Schuldgefühl, ohne zu sagen, jetzt habe ich schon wieder irgendwas mit den Arbeitsverhältnissen in Bangladesch zu tun, jetzt habe ich was mit den seltenen Erden zu tun, die Leute aus dem Kongo als Kinder da rausholen, oder ich habe eben einfach schlicht und ergreifend wieder meinen ökologischen Fußabdruck vergrößert. Ich will das nicht ironisieren, ich will Ihnen damit nur deutlich machen, Schuld hat eine wesentlich größere Dimension als die persönliche moralische Schuld, von der ich mir sagen kann, sie passiert oder sie passiert nicht. Ich nehme mir mal wieder vor, nicht so schlecht zu sein. Das heißt doch, Schuld ist auch systemisch. Ne? Das ist das, was dann schnell in Diskussionen gesagt wird, das sind halt die Sachzwänge. Das sind halt die Systemzwänge. Aber was ist ein System? Ich glaube, das System, Niklas Luhmann, der berühmte Soziologe, hat sich stark mit Systemen beschäftigt und hat eben genau das herausgestellt. Systeme werden autopoetisch, sagt er. Also die pflanzen sich selber fort. Unser Wirtschaftssystem. Ne? Das ist so und wir sagen dann, wir wollen das aber gar nicht so. Wir wollen das irgendwie ein bisschen anders haben. Wir merken dieses Wirtschaftssystem, dieser Wachstumszwang zum Beispiel, der uns dazu führt, dass die Ressourcenausbeute immer größer sein muss, weil wir ja Angst haben, es gibt massig Arbeitslose, wenn nur das Wirtschaftswachstum ein bisschen zurückgeht. Wir laufen in dieser Mühle, in diesem Rad. Wir wollen es eigentlich anders, aber wir sagen, wir können, es geht nicht. Wir können nicht aussteigen, wir können es gar nicht anders machen. Und wenn ich dann als Theologe Römer 7 lese, das Gute, das ich erkenne, möchte ich, aber das Böse tue ich. Das ist gar nicht so individualistisch gemeint, glaube ich. Und das ist für mich der Kern, der wahre Kern dieser schlecht benannten Erbsündenlehre, die eigentlich meint, Sünde und Schuld ist eben nicht einfach nur etwas, was moralistisch, und das haben wir leider als Kirche und als, glaube ich, in der Verkündigung weitgehend getan. Wir haben die Verkündigung von Schuld und damit auch von Erlösung immer individualisiert und haben immer moralisiert und haben nur die Sünde gesehen, der Einzelne tut oder nicht tut. Und wir haben nicht gesehen, dass es um Befreiung von und dem Ausbruch aus Schuldzusammenhängen geht, die uns übersteigen.
Ich möchte jetzt noch so einen dritten Themenkomplex ansprechen, der mich natürlich auch beschäftigt hat, als ich Ihr Buch gelesen habe und eben auch unter dem Eindruck des Titels Apokalypsis jetzt gedacht habe, oh, der Herr Taxacher meint, es geht jetzt wirklich aktuell und ziemlich schnell zu Ende und möglicherweise erlebe ich das Jahr 2019 nicht mehr. Als ich damals gelesen habe, oder? Wie würden Sie denn jetzt sagen, wie gibt es eigentlich noch eine Hoffnung? Oder ist jetzt gewissermaßen ist die Endzeit unwiderruflich da und geht sie relativ schnell zu Ende? Oder was ist Ihre Einschätzung dazu? Ich frage deshalb, weil ich weiß, dass es in Ihrem Buch am Ende auch noch einen Teil gibt, der mich dann sehr überrascht hat, wo Sie sagen, ups, es gibt vielleicht doch noch Hoffnung für Frau Loth.
Ja, genau. Der letzte Abschnitt heißt Hoffnung für Frau Loth. Warum gerade für Frau Loth? Das ist ja diese Verwandte da, die von Loth, die eben mit einer kleinen Familie aus Sodom und Gomorra gerettet wird. Und während sie ja von den Engeln aus der schon dem Untergang geweihten Stadt rausgeholt werden, und der Engel sagt schnell, schnell, das ist ein sehr dramatisches Kapitel in der Genesis, da wird dann gesagt, so, kommt mit, dann werdet ihr gerettet, aber du darfst dich nicht umdrehen, du darfst nicht hinschauen. Und das machen die dann auch, nur eben Frau Loth kann nicht anders. Sie dreht sich um und schaut dahin, es wird nicht gesagt, was sie sieht, und dann erstarrt sie zu dieser berühmten Salzsäule. Ich habe mich gefragt, was ist mit dieser Frau Loth? Muss ich die jetzt mit den biblischen Schriftstellern verurteilen? Hat die einfach falsch gemacht? Ist das eine Sünde, sich umzudrehen? Was ist da eigentlich los? Und ich glaube, dass Frau Loth keine Voyeuristin ist. Also die hat sich nicht umgedreht, weil sie mal sehen wollte, wie das ist, wenn Schwefel vom Himmel fällt und Sodom und Gomorra. Sondern das war ihre Stadt. Das waren ihre Leute. Da hat sie bis eben gelebt. Ich habe dieses Beispiel deshalb ans Ende des Buches gestellt, weil ich denke, wir als Theologen, als Christen, als Kirchen, wir sind ja Mitakteure. Wir sind sogar, das ist wieder noch ein anderes Kapitel, wir sind ja sogar Hauptmitverursacher der Situation, der globalen Situation, so wie sie ist. Die globale Situation, so wie sie ist, unser Wirtschaftssystem, alles das, unser Fortschritt, ist im sogenannten christlichen Abendland entstanden. Wir selber sind ganz stark zutiefst verwickelt, also wir selbst sind es, die Sodom und Gomorra in diese Situation gebracht haben. Und deshalb können wir doch nicht weggucken. Wir müssen doch hinschauen. Und deshalb bedeutet für mich Hoffnung für Frau Loth, der Wahrheit standhalten, der Wahrheit ins Auge blicken und trotzdem nicht zur Salzsäule erstarren. Das, glaube ich, ist die Aufgabe, die uns sozusagen gestellt ist. Also es ist ja vielfach so, ich habe das noch vor kurzem gelesen bei dem Soziologen Harald Welzer, den ich sehr schätze, der sagt, das sagen ja manche, der hat so einen Tenor, der mag keine apokalyptischen Töne. Ne? Der sagt, damit macht man die Leute ja nur hoffnungslos. Und man soll das Positive reinstellen. Und er sagte das konkret, das habe ich zuletzt gelesen, dass er das sagte angesichts von einer Erklärung, die wieder Klimaforscher gegeben haben. Und die sagten, ja, nach unseren neuesten Berechnungen, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, natürlich sollten wir den Klimawandel, wir müssen alles dagegen tun, dass er noch schlimmer wird, aber viel Schlimmes können wir schon nicht mehr verhindern. Da ist eigentlich der Point of No Return, der ist in manchen schon gelaufen. Und Harald Welzer sagt dann, wie kann man sowas veröffentlichen? Das macht die Leute doch hoffnungslos. Ich habe nur meine spontane Reaktion war, das sind doch Naturwissenschaftler, das sind Klimaforscher. Die sollen jetzt nicht mehr veröffentlichen, was sich berechnen lässt, weil die Leute dann hoffnungslos sind. Was ist das denn für eine hoffnungslose Situation, in der wir sozusagen die Fakten nicht mehr auf den Tisch legen dürfen, weil uns das lähmt Und das ist genau die Lot-Situation. Den Dingen in die Augen schauen, wie sie sind und sich trotzdem nicht lähmen lassen. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich glaube nur, und das unterscheidet mich dann zum Beispiel von dieser Stellungnahme von Harald Welzer, ich glaube nur, das ist ein Wort, das mich komischerweise seit meiner Jugend verfolgt, seit ich das zum ersten Mal gelesen habe, von Ingeborg Bachmann, der Dichterin, die gesagt hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Die biblische Version steht im Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Und jetzt fragen Sie nach der Hoffnung. Natürlich habe ich Hoffnung. Erstens bin ich kein Determinist, ich weiß nicht, wie die Welt weitergeht. Und deshalb glaube ich auch, dass die Menschheit noch einen guten Weg nehmen kann. Ich glaube nur, dass Hoffnung, gerade auch Hoffnung im christlichen, theologischen Sinne, etwas anderes ist als Optimismus. Und mir wird das zu viel verwechselt. Ich habe da auch so ein Buch über das so ein Kapitel geschrieben über das Pessimismusverbot. Man darf nicht pessimistisch sein. Viele Menschen sind aber pessimistisch, weil sie sehen, wie die Dinge laufen. Und dann ist doch gerade die Frage, was ist Hoffnung? Und würde da nicht Theologie gerade erst beginnen? Wenn wir als Kirchen nur den Optimismus reduplizieren, den andere Menschen auch aus anderen Quellen haben können, dann ist das keine Hoffnung des Glaubens. Dazu brauche ich den Glauben dann nicht, sondern da kann ich mir ausrechnen und sagen, wir werden es schon irgendwie schaffen. Aber das ist nicht Hoffnung. Sondern Hoffnung ist für mich tatsächlich, ja, zu glauben, dass Gott größer ist als wir. Und dass man auch in einer katastrophalen Situation das Richtige tun kann. Und dass letztendlich das richtige Tun nicht vom Erfolg abhängt. Mhm. Das Gute hat seinen Sinn in sich selbst. Die Hoffnung hat ihren Sinn in sich selbst. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Aber deshalb kann ich trotzdem hoffen. Und zwar nicht eben hoffen auf diesen kleinen Spalt, dass es vielleicht doch noch klappt, sondern hoffen auf diese größere Hoffnung, die Gott ist, die der jenseits aller Apokalypse ist. Das muss man sich ja auch vielleicht dann auch klar machen. Apokalypse in Hollywood ist Katastrophenfilm und endet entweder damit, dass einer doch noch rettet oder dass es eben die Katastrophe gibt. Apokalypse in der Bibel ist nur die Gerichtsseite Gottes. Das ist sozusagen nur die dunkle Seite, deren helle andere Seite die Erlösung ist. Aber die Erlösung ist was ganz anderes, als wir schaffen es gerade nochmal.
Okay, lassen wir es mal für den Moment so stehen. Ich hätte noch eine Menge Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde, aber die stelle ich jetzt mal zurück, weil ich finde, Sie sollen auch die Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Bitte.
Ich möchte auf den so vielen Dank, die Ausführungen waren sehr gut und es hat jetzt wirklich irgendwie vieles noch beantwortet, was ich fragen wollte. Und jetzt kann ich auch irgendwie vom Bogen her, ich gehe nochmals an den Anfang zurück. Ich halte den Begriff Anthropozän für Blasphemie. Aufgrund der Aussage, dass ja die Natur den Menschen nicht braucht, sondern der Mensch die Natur. Und es widerspiegelt aber diesen Machbarkeitswahn. Und woher kommt dieser? Eben vom technischen sogenannten Fortschritt, was wir für diese Technik, diese fortschreitende Technik, was wir als Entwicklung, als Fortschritt, als besser werden ansehen. Und dann die Frage, wo hat denn das den Anfang genommen, dass wir irgendwann eine Atombombe bauen konnten und so weiter, ist ja beginnt mit der Industrialisierung und mit der Massenproduktion. Und das war der Buchdruck ungefähr um 1450. Und dann, damit kommt eben die Spezialisierung und die Instrumentalisierung des Menschen, also die soziale Komponente, für diese materiellen Ziele, die dann nicht mehr mit der Lebensgestalt und den Bedürfnissen des Menschen zu tun hat, die einfach, also die Versorgung des Menschen gewissermaßen, sondern es ist dann Ausbeutung des Menschen in erster Linie und durch die Masse an Material auch der Natur. Und es ist eben auch bezeichnend, was wir also schön feiern, die Reformation, die ist ja nur, also ein Hauptgrund, weshalb diese gelungen ist, ist wegen des Buchdrucks. Und es ist eben spannend, jetzt diese Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, es gibt eine Geschichte von Zwingli in Zürich. Die haben beim Buchdrucker Wurst gegessen in der Fastenzeit. Und der Buchdrucker, der Froschauer heißt er, der hat dann ein Traktat gedruckt mit der Begründung, weshalb sie das gemacht haben. Die hatten eben, das war ja so richtig, ein Boom des Buchdrucks. Und er hat einfach gesagt, meine Arbeiter müssen essen. Die können nicht fasten, sonst klappen die zusammen. Also das ist so ein Keim, eine Keimzelle der Instrumentalisierung des Menschen für die wirtschaftlichen Zwecke, die letztlich dann, das ist so groß geworden, wir sind jetzt in dieser sozialen Katastrophe von Neoliberalismus und es geht immer weiter so.
Herr Taxacher.
Vielleicht eine Bemerkung kurz zu der Geschichte mit Ihrer Kritik an dem Begriff Anthropozän. Mir ist auch erst nachdem ich das Buch veröffentlicht hatte, bewusst geworden, ich glaube, es hat sich danach auch sogar erst entwickelt, dass dieser Begriff neu und anders okkupiert wird. Nämlich in diesem, da würde ich Ihnen recht geben, geradezu blasphemischen Sinne. Es gibt in den letzten Jahren eine Bewegung, die diesen Begriff Anthropozän sozusagen affirmativ benutzt, die also sagt, das ist die neue Epoche, das ist letztendlich sozusagen eine neue Stufe des Humanen, dass wir jetzt selber an den Reglern der Welt sitzen, das müssen wir schaffen, das geht bis hin dazu, dass die sagen, wir lösen die ökologische Krise durch Geoengineering. Sie kennen, das gibt so Theorien, da kann man dann irgendwie mit großer Technik, mit den Meeren und mit der Atmosphäre arbeiten und man kriegt so und übernimmt dann sozusagen selber das Regime. Das halte ich tatsächlich für dem Problem nochmal eins draufgesetzt. Da können wir wirklich dann über apokalyptische Monster reden, ne? Also was Hybris bedeutet. Ich habe den Begriff damals rezipiert. Er ist ja ursprünglich von einem Chemiker benutzt worden, eingeführt worden, Herrn Krutzen aus den Niederlanden, der damit schlicht und ergreifend sagen wollte, wir befinden uns in einer Situation, wo faktisch sozusagen die geologische Situation der Welt von der Atmosphäre bis in die Erdschichten hinein so von der Menschheit mitbestimmt wird, dass spätere Generationen, vorausgesetzt es gibt sie, genau sagen können, ab da hat das Anthropozän begonnen, indem ich zum Beispiel den Eisbohrkernen eben nachweisen kann, ab hier ist das Klima vom Menschen beeinflusst worden. Für mich ist der Begriff Anthropozän einfach ein jubilierender Begriff, sondern er ist eine verdammte Pflicht. Ne? Also wir kommen aus dieser Situation nicht mehr raus. Ich gebe Ihnen völlig recht, natürlich ist der Weg eigentlich ein ökologischer, also der Weg, den wir gehen müssen, ist der Weg, unsere Anthropozentrik gerade zurückzunehmen. Ich darf vielleicht in Klammern sagen, ich bin in den letzten 2 Jahren mit ganz anderem Thema unterwegs und wir haben da auch vor kurzem ein Buch mit 2 Kollegen drüber veröffentlicht, nämlich über Theologie der Tiere. Ich beschäftige mich im Moment ganz viel mit Tieren. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, dass die Hoffnung darauf zu setzen ist, dass wir aus unserer anthropozentrischen Verengung rauskommen und dass wir eine Lebensweise auch spirituell wieder erfassen, die eben nicht auf diese Anthropozentrik setzt. In einer bestimmten Hinsicht, und da stehe ich noch zu meinem Buch von damals, ist aber die Anthropozentrik sozusagen, die ist nichts Tolles, sondern die ist zunächst mal ein Zwang. Die ist dieser Zwang, dass wir die Situation geschaffen haben, es kommt wie der Zauberlehrling, wir können jetzt nicht sagen, hups, das war alles nicht so gemeint mit unserer Wirkmacht weltweit. Wir wollen jetzt wieder ökologische Indianer sein. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen diese Verantwortung, die wir für die Ökosysteme haben, faktisch haben, weil wir sie verderben können. Die müssen wir übernehmen. Und das ist eine faktisch anthropozentrische Situation. Wir müssen ja Entscheidungen treffen. Die nimmt man uns nicht ab, indem wir sagen, ich weiß, es gibt so Ökotheorien, die jetzt sagen, ja, wir sollten ganz oft sagen, Gaia ist ein großes Subjekt. Ne? Also die Ökosysteme sind in sich das große Erdsubjekt und in denen haben wir eigentlich gar nichts zu melden und Gaia wird weiterleben, wenn wir weg sind. Man kann diese Perspektive einnehmen, dann ist es aber letztendlich auch eine Perspektive, in der man sagt, okay, dann hat auch keiner Schuld, dann sind wir, Sie kennen diesen Witz, der unter Jugendlichen gerne erzählt wird, ne, wie sich 2 Planeten begegnen und der eine sagt, ne, ich habe Menschen, mir geht es ganz schlecht, ich habe Menschen, Der andere sagt, das macht nichts, das geht vorbei. Ne? Das ist so eine, da könnte ich ja sagen, das ist eine super ökologische Perspektive, dass ich jetzt sozusagen selber die Perspektive, eine ganz anthropozentrische Perspektive einnehme und sage, ich nehme die Perspektive des gesamten Ökosystems ein, wir sind die Natur braucht uns nicht. Dann kann ich aber auch die Hände in den Schoß legen und sagen, dann kann ich auch bis zum Schluss so weitermachen, wir rotten uns dann halt aus, was soll's, so will Gaia das halt. Deshalb glaube ich, auch ethisch kommen wir nicht daraus, zu sagen, wenn wir Verantwortung für uns haben, ist diese Verantwortung eine anthropozentrische. Das ist eben unsere Verantwortung. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, das bedeutet gerade, dass wir eine Spiritualität und eine Lebensweise finden müssen, die eben nicht mehr rein anthropozentrisch ist. Das ist das Paradoxe dran.
Ja. Ich gehe auch noch eben so gerade ein bisschen Richtung die Fragen heute. Sie sagen ja Apokalypse jetzt, oder? Und das macht Sie fest daran, dass Sie sagen, wir sind dauernd im Stande oder wir sind dauernd damit beschäftigt, die Welt zu retten. Ja, das ist aber sehr negativ. Was ist unsere Welt eigentlich, oder? Eigentlich sagen Sie, wir wollen unsere Welt retten. Also das, was fehlt uns, damit wir sagen, so what? Meine, die Welt wird sich schon organisieren, aber ohne uns. Da müssen wir keine Illusionen haben. Sie wird es auch machen, irgendwann. Und dann muss man sagen, sollte man das bringen, well, who cares, in dem Sinne. So will man das machen, dass man sich gut nimmt und so weiter, dass man möglichst das hinauszögert. Aber ich denke, am Ende wird es unumgänglich sein, egal wie es geht, weil am Ende sind wir eine Monokultur auf Erden. Monokulturen sind irgendwie sind so Systeme, die schlicht nicht überlebensfähig sind.
Ja. Ich habe mich in dem Buch mit dem einen oder anderen Denker beschäftigt, der, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstehe, so eine ähnliche Position einnimmt. Zum Beispiel Gregory Fuller oder Faller, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, hat jedenfalls meinen Vornamen. Der hat so ein Buch geschrieben, das hat den schlichten Titel Das Ende und hat dann so einen Untertitel, ich kriege nicht mehr wörtlich hin, müsste ich jetzt im Verzeichnis nachgucken, aber das hat so etwas von der, wie sagt er, von der gelassenen Skepsis angesichts der Endzeit, so ungefähr ist das. Der nimmt so eine Haltung ein, die genau ungefähr so geht, die so sagt, letztendlich, wenn ich das Ganze sozusagen aus einem übergeordneten, vielleicht auch evolutiven Gesichtspunkt betrachte, dann ist das eben so. Dann gibt es vielleicht eine Dynamik in der Menschheit, die Karl-Amarie hat das, glaube ich, vor Jahrzehnten auch schon mal, er hat das die Biohefe Gesetz, das Biohefegesetz genannt. So in dem Sinne von, ne, so wie so eine Bakterienkultur, die will sich halt ausbreiten, die macht das, die ist halt so und irgendwann kippt das dann. Wenn die dann nicht mehr Ökosystem zur Verfügung hat, dann kippt das Ökosystem, in dem sie ist, um und dann stirbt sie selber da auch mit. Also das ist ja genau in diesem Sinne des... Ne? Meine Antwort darauf ist, ich glaube, das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten, die gleiche Wirklichkeit zu betrachten. Ich nenne im Buch das die tragische Art. Also man sagt dann, die ganze Entwicklung ist tragisch. Sie kennen das aus der Katastrophenberichterstattung. Wenn gesagt wird, das war ein tragischer Vorgang, dann wollen Menschen, die das sagen, meistens damit sagen, es war niemand schuld. Ne? Tragik ist so etwas, ne? Das geht so über uns hinweg, da sind wir irgendwie mit drin. Und jetzt, ich habe ja von, im Sinne Erbsen, ich habe ja von diesen Systemzwängen gesprochen. Man kann ja diese Systemzwanggeschichte, also man kann sozusagen eine Philosophie der Erbsünde entwickeln. Ich würde sagen, es ist eine letztendlich eine naturalistische Philosophie, die eben einfach sagt, das ist eben in uns so angelegt. Und das ist dann auch nicht mit der Industrialisierung begonnen, sondern vielleicht schon mit dem ersten Faustkeil oder mit was auch immer. Also mit diesem Programm, das der Mensch nun mal in sich trägt. Viele Evolutionsforscher haben ja Neigung dazu, das so zu sehen. Das ist im Grunde genommen in unseren Genen. Da können wir gar nichts dran tun. Ich glaube aber, das ist eine Haltung, die letztendlich den ethischen Faktor negiert. Also die versucht sozusagen, sich selber die Ethik auszureden, die Verantwortung auszureden. Ich glaube, was uns, warum ich darüber nachdenke, warum uns das bewegt, Wir können natürlich sagen, auch das ist ja ein Sprichwort, nach mir die Sintflut. Warum tun wir das nicht? Und kantisch, philosophisch würde ich sagen, weil wir ethische Wesen sind, weil es in uns eine praktische Vernunft gibt, die sagt, das Sollen und das Sein sind was Unterschiedliches. Ich kann mich nicht damit entschuldigen, dass die Gene so sind, wie sie sind. Theologisch würde ich natürlich noch einen draufsetzen und würde sagen, das hat etwas, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, das hat etwas mit Berufung zu tun. Also der Mensch ist nach biblischer Botschaft, so deute ich das jedenfalls, berufen dazu, Verantwortung zu übernehmen. Für sich selbst und für seine Mitwelt. Und es ist letztendlich, ich halte diese tragisch-naturalistische Weltsicht, die ist eine ganz große Versuchung. Man muss nur einmal so umswitchen und dann sagen, oh, ich habe das, als ich Gregory Fuller gelesen habe, habe ich so den Eindruck gehabt, der sitzt mit einem guten Glas Wein in so einem Lesesessel und hat so ein großes Panoramafenster vor sich, in dem er die Welt untergehen sieht und sagt, ist traurig, aber so what, wie Sie gesagt haben. Und ich glaube eben, das ist eine Haltung, die, ich sage es jetzt mal so schlicht, wir nicht einnehmen sollen. Und ich benutze dieses Sollen bewusst, weil es hat auch was mit Würde zu tun. Ethik hat ja was mit Würde zu tun. Wenn wir sagen, letztendlich ist der Mensch halt so ein Krebsgeschwür der Evolution und der wird dann irgendwann sterben und das ist gut für sein Wirtstier, das dann eben weiterleben kann, das Ökosystem insgesamt, der Kosmos, dann geben wir ja im Grunde genommen das, was wir, also Würde ist, auch Schuld haben zu können und Schuld zu haben.
Danke. Ich habe jetzt drei Fragen, habe ich gesehen. Ich würde die jetzt gerne, wenn Sie einverstanden sind, Herr Taxacher, mal zusammennehmen und Sie dann jeweils auch versuchen, die zusammen zu bündeln und eine kurze Antwort zu geben. Das ist zunächst Gabriela Bregenzer, dann sind Sie dran. Und dann
ja, so die Frage, wann ist der Weltuntergang oder wann das Ende der Menschheit oder ist es 5:12 oder 5:12? Ich finde, die ist immer so ein bisschen aus unserer Perspektive gestellt, weil die Folgen der Klimaerwärmung, die finden ja in vielen Teilen der Welt eigentlich jetzt statt. Jetzt ist die Katastrophe. Nicht erst Ende Jahrhundert oder wann. Wie würden Sie dann den Weltuntergang oder das Ende der Menschheit definieren? Oder wann ist für Sie wie ist für Sie die Katastrophe definiert?
Nein, ich will das. Entschuldigung, ich fange das an.
Meine Frage geht zu den Tieren. In der Geschichte der Menschheit ist ja das Tier immer wieder Opfertier von Anfang an. Und heute sind es ganze Arten, die geopfert werden. Und das betrifft natürlich letztlich uns Menschen sehr. Aber Sie haben jetzt von Theologie der Tiere geredet und haben das Wort Hoffnung genannt. Inwiefern? Darüber würde ich sehr gerne mehr hören. Wohin geht das, Ihre Hoffnung?
Ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, was in Ihren Büchern steht. Verblüfft hat mich, dass Sie bis jetzt den Aufbruch der Jugend noch nicht erwähnt haben. Frage: Haben Sie das überhaupt wahrgenommen? Und hat das Ihr Denken beeinflusst?
Fange ich mit dem Schluss an. Ganz kurz, es ist vor ein paar Tagen in Ihrem Internetportal Reformiert ein Interview mit mir erschienen, so im Vorhinein zu diesem Abend. Da wurde ich genau das gefragt. Da habe ich auch darauf genau das geantwortet. Ja, ich habe das wahrgenommen. Natürlich damals noch nicht in dem Buch, da war das ja noch nicht der Fall. Und ich habe mich da in dem Interview auch sehr positiv dazu geäußert, im Sinne von, ja, das ist, für mich ist das, was da passiert, ein tolles, ein großes Zeichen. Vor allen Dingen, weil ich den Eindruck habe, dass diese Friday for Future Bewegung genau dieses, was ich, diesen Zeitindex begriffen haben. indem, das ist ein geniales Argument, zu sagen, wir sind die Jungen, wir müssen das noch erleben. Und damit kommt eine, und das ist für mich eine, auch wenn die das nicht so formulieren, tatsächlich auch eine apokalyptische Stellungnahme, ne, zu sagen, wir sind die Generation, die sozusagen das auslöffeln muss und deshalb, ihr seid aber noch am Drücker, tut was. Das nehme ich als eine, es kann nicht anders gehen, als dass es eben eine breite Bewusstseinsbildung gibt. Die andere Frage ist immer noch, wie setzt die sich dann praktisch um? Die anderen Hoffnungen, die ich habe, setzen fast eher auf das Kleine, gar nicht so auf die großen politischen Dinge, sondern darauf, auf Aufbrüche, wo es Menschen schaffen, wie soll ich sagen, früher hätte man das Alternativleben genannt. Also sagen, gibt es Modelle, wie wir leben können, wenn das, wie wir jetzt leben, nicht mehr so funktioniert? Damit kann ich vielleicht auf die Antwort kommen, die kann ich auch ganz kurz machen, was Sie am Anfang gefragt haben, wie ist das mit dem Jetzt? Das sehe ich exakt so, wie Sie es sagen. Ich sage, genau deshalb sage ich, Apokalypse ist jetzt, weil ich mich nicht einlassen will auf ein Berechnen, wann stirbt die Menschheit. Es gibt auch ein Kapitel in dem Buch, das heißt, die ersten Täter und die ersten Opfer der ökologischen Krise. Und da geht es genau um dieses Ding, dass ja das Brutale an der Situation ist, dass die Menschen, die am wenigsten zur ökologischen Katastrophe beitragen, zurzeit die sind, die am ehesten und stärksten von den Auswirkungen betroffen werden. Ne? Also die Menschen, wenn ich denke, heute war noch wieder die Meldung, ne, über Mosambik, weitere Flutkatastrophe. Der ökologische Fußabdruck eines Mosambikaners hat, glaube ich, ein 40. oder 50. von dem von uns in Westeuropa. Aber die klimatische Entwicklung will leider, dass die davon stärker betroffen sind als wir. Deshalb in diesem Sinne, ja, Apokalypse ist jetzt. Und es geht, und ich finde es auch völlig müßig, irgendwie darüber zu spekulieren, wann wird welcher 5 nach 12 Punkt erreicht sein. Das ist jetzt, genau darum geht es mir. Letzte Frage, und die ist leider nicht kurz zu beantworten, deshalb kann ich sie nicht mehr beantworten mit den Tieren. Deshalb, wie gesagt, Werbepause. Alles, was atmet, heißt das Buch, das wir zu dritt gemacht haben. Warum über Tiere nachdenken? Weil, ich habe das einmal angedeutet, das Merkwürdige ist ja, dass gerade unsere Geschichte unserer Religion, des Christentums, zutiefst verwickelt ist in diese Situation. Also man muss ja auch darüber nachdenken, theologisch, warum hat sich gerade im kulturellen Kontext des Christentums dieser Wachstumsgedanke, was Sie beschrieben haben, das ist ja nicht irgendwo entstanden, es ist bei uns entstanden. Warum ist das so? Und ich glaube, ein Faktor ist tatsächlich diese Anthropozentrik, die auch eine schon sehr früh eine religiöse Anthropozentrik war, die glaubte, die ganze Geschichte mit Gott, die ganze Schöpfungstheologie, die dreht sich eigentlich nur um den Menschen, wovon ich glaube, dass es biblisch nicht so ist. Die Apokalypse des Johannes, die erwartet einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Propheten erwarteten Jesaja diesen berühmten Tierfrieden, ne? Da wird ja in diesen wunderschönen Bildern davon geredet, wo dann sogar am Ende das Raubtier mit der Kuh zusammenliegt und der Säugling spielt am Schlupfloch der Natter. Das heißt, die erwarteten so etwas und hofften auf so eine eschatologische, messianische Zeit, in der die Geschöpfe alle miteinander friedlich umgehen können. Was ich damit sagen will, ist, und in die Richtung gehen unsere Überlegungen der Theologie der Tiere, wir haben daraus eine, ich nenne das immer Save Our Soul SOS-Theologie gemacht. Als ginge es nur um die individuellen Einzelseelen. Die Christen hoffen alle, komme ich in den Himmel? Werde ich gerettet oder komme ich in die Hölle? Es geht so weit, dass in der protestantischen Theologie, jedenfalls in der lutherischen Orthodoxie, ist diese Lehre, wo ich mich immer verspreche, von der Annihilatio Mundi gab. Das war die Vorstellung, wenn alle Menschen gerettet sind, wenn das jüngste Gericht ist, was passiert denn dann mit dem Kosmos und der Welt? Und die Antwort der lutherischen Orthodoxie im 17. Jahrhundert so war, die wird dann verbrannt, weil die braucht es ja nicht mehr. Ne? Drama ist gelaufen, Bühne kann abgeräumt werden. Und ich glaube, dass dieses Denken, das auch religiös die Anthropozentrik nochmal verstärkt hat, indem wir glauben, Gott hat diesen ganzen Kosmos geschaffen und es geht ihm nur um uns, das ist doch auch theologisch absurd. Und das wieder zu entdecken, und ich glaube, die Tiere als die uns Nächsten, als die uns Verwandtesten, als die uns quasi in die Augen blickenden Mitgeschöpfe, an denen können wir das am ehesten wieder neu lernen. Also wieder neu lernen, dass es Gott mit seiner Schöpfung und deshalb glaube ich auch mit der Vollendung dieser Schöpfung nicht nur um uns geht. In diese Richtung geht's.
Herr Taxa, ganz zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, was machen wir denn jetzt eigentlich als Kirche damit? In Ihrem Buch habe ich gelesen, Aufgabe der Kirche bestünde darin, das Gericht in Umkehr anzunehmen. Wie macht man das?
Das eine, das habe ich schon mal, glaube ich, angesprochen. Deshalb heißt das Buch ja auch vom Schweigen der Theologie. Ich könnte auch sagen, Schweigen der Kirche, die Wahrheit sagen. Also Sie haben angesprochen, was ist mit der Jugend? Ne? Bemerke ich das? Ich hoffe, ich bemerke das. Aber ich frage mich, unsere Kirchen, bemerken die das? Wo sind Hirtenworte, wo ist kirchliche Verkündigung, die wirklich die Brisanz dieser Situation aufgreift, spiegelt und sagt, ne, wie ich gesagt habe, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten. Das wäre zumal für mich schon die erste Sache. Die andere Sache, die wesentlich praktischere und weitgehende Sache, das ist das, was Sie mit der Umkehr ansprechen, ist für mich, alle sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Die Systemzwänge sind so, wir können gar nicht anders. Die Leute müssen ja Arbeit und Brot haben, also können wir in unserem Wirtschaftssystem nicht ändern, das Wachstum muss bleiben und so. Wir müssen unser Geld weiter so anlegen, wie wir es anlegen, sonst geht es dem Aktienmarkt schlecht. Jetzt frage ich mich, wenn wir entdecken und selber uns wissen, dass darin ein katastrophaler Zug liegt, wer könnte denn dann in unserer Gesellschaft den Anfang damit machen und ernsthaft sagen, wir versuchen das jetzt mal anders zu machen? Unsere Kirchen, hierzulande, denke ich auch, in Deutschland weiß ich es ganz sicher, haben eine Menge auf der hohen Kante, sind große Wirtschaftsbetriebe. Und ich frage mich, wenn wir solche schönen ökologischen Hirtenbriefe veröffentlichen, wenn Franziskus Laudato Si veröffentlicht, welche Konsequenzen hat das? Wer, wenn die Gesellschaft sagt, wir können nichts ändern, weil wir haben zu viel Angst, ne? Wir haben ja im Grunde Angst vor Veränderung. Wer könnte denn dann Veränderung wagen als diese gläubigen Leute, die ja doch behaupten, Gott ist bei ihnen, um es mal sehr schlicht zu sagen, das ist das, was ich mit der größeren Hoffnung gemeint habe. Wir sind nicht auf den wirtschaftlichen Erfolg geeicht, wir haben einen ganz anderen Auftrag. Wären wir es nicht als erstes, ich meine mit wir jetzt uns Kirchen, die sagen müssten, wir gucken mal, wie wir unser Geld anlegen, wo wir das arbeiten lassen, wir gucken mal, gucken Sie in Ihre Gemeinden, sind die kirchlichen Gemeinden die ersten, die sagen, wie gehen wir zum Beispiel mit Fleischkonsum um, wie gehen wir mit all diesen Dingen, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie anders machen müssen und auch anders machen können. Wer wäre der Erste, der das angstfrei tut und warum geschieht es so wenig? Warum geschieht es in unseren Kreisen so wenig, dass wir uns immer wieder vorhalten müssen, dass andere Organisationen, ganz säkulare Organisationen, Jugendorganisationen da ernsthafter glauben, etwas verändern zu können, als die, die eigentlich sagen, wir sind nicht ganz von dieser Welt. Wir können es deshalb auch anders machen als diese Welt.
Gut. Ganz herzlichen Dank, Herr Taxacher, dafür, dass Sie bei uns waren, dafür, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben, mit uns diskutiert haben. Ihnen möchte ich auch danken dafür, dass Sie da waren, zugehört haben, mitgedacht, mitdiskutiert haben. Bleiben Sie doch noch da. Diskutieren Sie weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit und da vorne gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu essen. Es gibt auch noch etwas zu trinken. Würde mich freuen, wenn Sie auch noch ein bisschen da bleiben. Und mir bleibt noch, Ihnen ganz am Ende, Sie noch auf den nächsten Anlass hinzuweisen. Der findet, Sie wissen das schon, am dritten Dienstag im nächsten Monat statt. Dann mit unserem Kirchenratspräsidenten Michel Müller. Geht auch um eine Art Apokalypse, ein bisschen kleiner. Oder? Frage, ärmer, älter, kleiner, wie sieht es mit der Zukunft der Kirchen, der Landeskirchen in der Schweiz aus? Und freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich sage, die nächste Klimademonstration ist am Freitag, beginnt um 13 Uhr auf dem Münsterhof. Es wäre schön, Sie dort anzutreffen.
Also, vielen Dank.